ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart. Die Landtagswahl in Brandenburg liegt bereits 8 Wochen zurück. Das Bündnis Sarah Wagenknecht und die SPD von Ministerpräsident Woidke wollten es miteinander versuchen. Es sah gut aus, die Zeichen standen auf ein Zusammengehen. Doch jetzt klemmt es. Aus Potsdam Landtagsreporter Nico Hecht.
Jetzt klemmt. Eigentlich sollten heute letzte strittige Punkte ausgeräumt werden. Doch am Ende erklärt SPD-Vorsitzender und Ministerpräsident Dietmar Woidke, man habe doch keine Einigung erzielen können.
Es geht um eine ganze Reihe von Punkten, aber das würde ich nicht im Einzelnen weiter beleuchten.
Um was genau gestritten wurde, wollten weder Woidke noch BSW-Landeschef Robert Krumbach sagen. Als mögliche Stolperfalle zeichnet sich der geplante Ausbau am Luftwaffenstützpunkt in Holzdorf in Elbe-Elster-Kreis ab. Sven Hornow vom BSW hat angekündigt, Woidke nicht zum Ministerpräsidenten zu wählen, wenn dieser an der dort geplanten Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow-3 festhalte. Damit würde die kleine SPD-BSW-Mehrheit im Landtag von nur 2 Stimmen für Woidke bereits bröckeln. Woidke aber meint, beide Parteien hätten sich schon im Sondierungspapier dazu verständigt.
Wir sind uns einig, das ist ja in der Präambel schon festgeschrieben worden, das haben wir schon gemeinsam beschlossen, dass die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik erhöht werden muss, dass wir zu unseren Bundeswehrstandorten stehen. Alles andere leitet sich daraus ab.
Einig seien sich die Verhandler, so berichten Medien, wohl darin, Tablets und Handys an Grundschulen verbieten zu wollen. Und sie wollen mehr als die aktuell 8.500 Polizisten im Land, sagt BSW-Chef Krumbach.
Was die Anzahl der Polizistinnen und Polizisten in Brandenburg geht, steht in beiden Wahlprogrammen, dass die erheblich aufgestockt werden muss. Das ist sicher ein Punkt, wo man sich sehr schnell und sehr gut einig wird.
Seine Partei hatte im Wahlkampf auch gefordert, die Sanktionen gegen Russland rückgängig zu machen. Viel scheinen die Verhandlungen mit der SPD dafür aber nicht zu erreichen.
Dass wir unterschiedliche Positionen hinsichtlich der Wirtschaftssanktionen haben, das ist gar keine Frage. Und wir wünschen uns natürlich, dass Deutschland da eine andere Politik macht. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Einflussmöglichkeiten aus Brandenburg heraus da sehr begrenzt sind.
Der Wille zum Kompromiss hier deutlich hörbar. Den wird es auch brauchen, wenn man sich in den offenen Fragen diese Woche noch einigen will. Bisher hieß es von SPD und BSW, sei man aber weiter optimistisch.
Landtagsreporter Nico Hecht war das. Ein Brandbrief machte auf die Missstände aufmerksam. Lehrer der Bergius-Schule in Berlin-Friedenau hatten letzte Woche Alarm geschlagen wegen ständiger Grenzüberschreitungen von Schülern und die Schulaufsicht angerufen. Heute Vormittag war Berlins CDU-Bildungssenatorin Günther Wünsch zu Besuch. RBB 24 Inforadio-Reporterin Birgit Radatz informiert.
Es ist kurz vor Unterrichtsbeginn an der Friedrich-Bergius-Schule. Die Probleme beginnen hier schon an der Tür, denn einen Pförtner haben sie nicht. Die Kinder könnten so einfach mitten im Unterricht aus der Schule abhauen, beklagen die Lehrkräfte. In einem Brandbrief hatten sie sich vergangene Woche an die Schulaufsicht gewandt. Es vergehe kein Tag ohne Beleidigungen, schreiben sie. Von den fast 50 Lehrkräften seien oft zu viele krank. Außerdem habe die integrierte Sekundarschule mit fast 400 Schülern keine Willkommensklasse. Kinder, die gar kein Deutsch könnten, würden untergehen. Kinder, die es nicht zu Hause sprechen, könnten nicht angemessen gefördert werden. Manche Eltern, so heißt es, würden sich der Schulbildung ihrer Kinder nicht ausreichend widmen. Die Rede ist von Mobbing, Gewalt sowie Böllern, die geworfen werden, und von Schülerinnen und Schülern, die Angst hätten, auf der Toilette von anderen gefilmt zu werden. Die zuständige Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch von der CDU traf sich deshalb heute mit den Lehrkräften, der Schulleitung sowie Eltern- und Schülervertretungen. Ahmed heißt eigentlich anders. Der 16-Jährige habe sich gewundert über die Berichte über seine Schule, sagt er. Gelesen hat er den Brandbrief der Lehrkräfte nicht.
Es kam auf einmal die Zeitung, Reporter kam vor die Schule. Und ja, auf einmal machen die jetzt so einen Film wegen Kleinigkeiten, was nicht mal so schlimm ist. Es gibt Schulen, die sind viel schlimmer als diese Schule. Das Flaschenwerfen kommt vielleicht einmal im Monat vor, da wird vielleicht eine Flasche von der Seite zur anderen Seite geworfen. Böller passieren auch schon lange nicht mehr. Böller war erst letztes Jahr. Bis jetzt gab es nicht einen Böller.
Manche Schilderungen jedoch erinnern an damalige Verhältnisse an der Rüdli-Schule in Neukölln. Nach dem Gespräch dann sagt Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, Sie wolle prüfen, welche Unterstützung von Seiten der Bildungsbehörde für die Friedrich-Bergius-Schule möglich sei.
Ich habe zugesagt, dass wir für Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, an der Bergius-Schule dem Unterricht zu folgen, dass wir dort konkret in der Bildungsverwaltung schauen, welche Programme wir haben. Ich habe aber auch gesagt, dass ich sehr wohl die Forderung ernst nehme, dass man sich einen Pförtner-Wachschutz hier wünscht, dass wir auch da prüfen werden, was die Bildungsverwaltung leisten kann. Und hinsichtlich des Personals können Sie die Debatte hier in Berlin, wir werden schauen, wie wir vorübergehend temporär der Bergius-Schule Unterstützung anbieten können.
Sie hoffe, dass sich einige der Ankündigungen noch in diesem Jahr umsetzen ließen, so Günther Wünsch. Die CDU-Politikerin bleibt jedoch eine Antwort schuldig, wie zusätzliche Angebote und Lehrkräfte potenziell Gewalt eindämmen sollen. Und woher das Geld bei einem gestrafften Haushalt kommen soll. Schulelternsprecher Andreas Tewald gibt sich trotzdem optimistisch, weiß aber auch, dass die Prüfungen dauern können. Vieles sei sowieso Aufgabe des Bezirks Tempelhof Schöneberg, sagt er.
Ich bin insofern zufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass das Gespräch hat die Luft ein wenig gereinigt. Zum Zweiten setze ich jetzt darauf, dass die Senatorin hilfreich ist, dass da in der Tat was sich verbessern kann. Weil letztendlich muss man sagen, es geht hier um die Kinder. Und ausgebrannte Lehrer können keinen guten Unterricht dann machen.
Im Januar soll es eine große Elternversammlung geben. Bis dahin, so Tewald, erhoffe er sich konkrete Verbesserungen.
Der Bericht von Reporterin Birgit Radatz.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Die wohl spannendste Zeit seines bisherigen Lebens hat gerade der 12-jährige Henry aus Karlshorst. Er steht auf der riesigen Bühne des Berliner Friedrichstadtpalastes in der neuen Kindershow Frieda und Frieda, die morgen und übermorgen Premiere feiert. Die letzten Proben laufen. Henry ist einer von drei Mariachis, also mexikanischen Musikern. Er trägt einen glänzend lila-roten Anzug, einen riesigen roten Sombrero auf dem Kopf und eine Gitarre. Über 100 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren wirken mit an der neuen Show über die Malerin Frida Kahlo. Der 12-jährige Henry fährt seit einiger Zeit deswegen dreimal in der Woche allein mit der S-Bahn von Karlshorst in die Friedrichstraße. Ganz schön viel Zeit nimmt das in Anspruch, aber er freut sich jedes Mal darauf.
Wir sind halt alle super nett und wir sind richtige Bros immer schon. Und aber auch das Ganze, also es fängt ja so ganz klein an. Und dann wird es immer mehr zusammengesetzt und dann ist mit Licht, mit Ton alles zusammen und so. Und wenn man das sieht, das ist einfach geil so.
Mit zwei anderen Jungdarstellern, ebenfalls im roten Mariachi-Kostüm, eröffnet und beschließt Henry als Trio die Show. Auf die Bühne wollte er schon immer, erzählt seine Mutter Iris Obst.
Mit drei ist er hier auf dem Balkon gesessen, hat sich mit seiner Nebelmaschine benebelt und Gitarre für die Nachbarschaft gespielt. Und so ging das weiter. Es ist manchmal schon herausfordernd, aber Henry möchte das und ist mit Leib und Seele und seinem vollen Herzen dabei. Dann unterstützen wir ihn, wo wir können.
Nach ersten Bühnenerfahrungen geht Henry in diesem Frühjahr zum Casting fürs Kinderensemble am Friedrichstadtpalast und bekommt sogar gleich eine kleine Rolle in der Kindershow.
Was ist nur mit Frieda geschehen?
Frieda und Frieda ist die erste neue Produktion nach 4 Jahren. Das farbenfrohe Stück mit Musik und Tanz ist eine Hommage an die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Für Christina Tarelkin, die Direktorin des jungen Ensembles am Friedrichstadtpalast, ist sie eine Künstlerin mit Vorbildcharakter.
Sie hat ja durch ihre Malerei ja dann auch ein Ventil zu finden für sich durch die Kunst. Dann alles, alle Sorgen und alle Dinge, die dich belasten, einfach auch abzulassen. Das hat mich immer, also es ist eine tolle, tolle Persönlichkeit.
Über frische Talente wie Henry freut sie sich.
Er ist eben, ne, an der Stelle genau richtig und wird es auch meistern.
Und Henry, der ist nach der ersten Durchlaufprobe Feuer und Flamme.
Ich glaube, das ist kein normaler Lebensweg, auf der größten Showbühne der Welt zu stehen, aber es war schon super cool.
Morgen Nachmittag spielen er und die anderen rund 100 jungen Talente ihre Premiere im Friedrichstadtpalast. Und sie freuen sich schon auf den Applaus und auf die Premierenfeier.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Die Temperaturen sind mild, aber die Weihnachtsmärkte in der Region haben heute geöffnet. In Potsdam eröffnete der Oberbürgermeister am Nachmittag den Weihnachtsmarkt. In Berlin ging es los auf dem Alex, am Bebelplatz und auch an der Gedächtniskirche. RBB24-Reporterin Juliane Kowolik war bei 15 Grad auf dem Breitscheidplatz.
Man braucht tatsächlich so ein kleines bisschen Fantasie, um hier bei den Temperaturen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Also viele ziehen hier ihre Jacken aus. Da hinten sehe ich gerade eine Frau mit Weihnachtsmütze. Ansonsten trägt hier keiner eine Mütze oder Handschuhe. Aber ich habe den Eindruck, die Besucher, die sind super froh, dass es jetzt losgeht. Viele haben drauf gewartet und schlendern jetzt hier sehr interessiert von einer Bude zur nächsten. Einige Touristen machen hier Fotos mit der Dekoration, mit den Weihnachtsbäumen, mit den großen bunten Figuren, die hier aufgestellt sind. Und die Weihnachtsmusik. Die macht natürlich auch ein bisschen was her. Und die Gerüche natürlich. Mir hat auch Pauline aus Lichtenberg erzählt, dass das ganz, ganz wichtig ist. Sie ist hier mit ihrer Mutter und ihrer Oma als eine der ersten Besucherinnen über diesen Markt geschlendert.
Ich glaube, die Weihnachtsdeko überzeugt für die Weihnachtsstimmung. Und ja, es kommt mit der Zeit, mit den Weihnachtsliedern, mit dem Essen, kommt auch die Gemütlichkeit. Und die kalten Temperaturen bestimmt auch. Und dann gewöhnt man sich ganz schnell dran, denke ich. Ich habe Grünkohl schon gerochen. Also auf jeden Fall alles mit Grünkohl, würde ich sagen. Gebrannte Mandeln, genau. Ja. Kandierte Früchte haben wir schon gesehen. Ja.
Einige Schausteller haben mir sogar gesagt, dass das Wetter gar nicht so schlecht ist. Weil wenn es richtig kalt ist und schneit, dann kommen tendenziell weniger Menschen als bei Sonnenschein und bleiben auch wirklich kürzer. Am besten seien so 5 Grad und die kriegen wir in dieser Woche noch.
Vom frisch eröffneten Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche war das Juliane Kowolik. Dort sorgen übrigens Poller und Betonbarrieren für Schutz. Zuständig für die Sicherheit auf dem Breitscheidplatz ist Polizeidirektor Andreas Tschisch. Er sagte heute im RBB 24 Inforadio:
100%ige Sicherheit, das wissen wir auch alle, wird es nie geben. Dazu müssten wir ganz, ganz andere Maßnahmen fahren, um eine 100%ige Sicherheit herzustellen. Aber ich glaube, der Besuch im Weihnachtsmarkt ist nicht gröber gefährdet als der Besuch in irgendeiner Mall oder zum Beispiel beim Einkaufen in einem größeren Discounter,
sagt Polizeidirektor Andreas Tschisch nach Brandenburg. Auf der Bundesstraße 169 bei Schwarzheide sind täglich tausende Pendler aus Brandenburg und Sachsen unterwegs. Heute unter besonderer Beobachtung. Bis zum Mittag lief dort eine groß angelegte Polizeikontrolle. Es ging um Drogen und Alkohol. Insgesamt waren 40 Polizisten im Einsatz. Und auch RBB24-Reporter Daniel Masto war dabei.
Immer wieder staut es sich hier auf der B169. Der Grund: die Polizei bremst die Auto- und Lkw-Fahrer bis auf Schrittgeschwindigkeit herunter. Fällt den Beamten etwas auf, werden sie auf eine Nebenstraße geleitet und ausgiebig kontrolliert.
Ich hätte gern mal Führerschein und Fahrzeug.
Dieser Autofahrer kommt aus Sachsen. Er pendelt öfter auf dieser Bundesstraße. Die Polizei testet seine Reaktionen und auch, ob er Alkohol getrunken hat.
Stopp, und Stimmen abziehen.
0,0, alles klar.
Er darf weiterfahren und gegen diese Kontrollen hat er nichts, sagt er.
Alles gut sollte man wirklich mal machen, denn es gibt bestimmt mehr als genug Leute, die entsprechend nicht verkehrstüchtig Auto fahren und unterwegs sind, bin ich mir ganz sicher. Es gibt bestimmt auch welche, die Unterwoche mitunter ab und zu mal doch ein bisschen mehr naschen, wie sie sollten. Dann sollten sie auch ruhig mal erwischt werden.
Und es dauert nicht lange, ein Autofahrer muss ins aufgebaute Zelt vom Technischen Hilfswerk. Hier wartet ein Arzt zur Blutentnahme. Ein Drogentest hat angeschlagen, sagt Polizeisprecher Sascha Erler.
Die sind natürlich so ähnlich wie Corona-Tests. Also es gibt Streifen, die dann rot werden oder nicht. Einen Grenzwert können wir damit nicht ablesen. Und aber weil wir ja gerichtsfest arbeiten wollen und müssen, sind wir dann dazu übergegangen zu sagen, wir haben einen Arzt mit und machen direkt vor Ort eine Blutentnahme, an der dann der korrekte Wert ausgelesen werden kann.
Heute darf er erstmal nicht weiterfahren, seine Frau übernimmt. Doch bis zum Ergebnis stehen für ihn nun ungewisse Tage bevor.
Ja, wie gehe ich damit um? Ich muss das jetzt abwarten, wie jetzt dieser Blutwert rauskommt. Das dauert 2 bis 3 Wochen, so wurde mir das gesagt. Ich muss jetzt für mich einen Weg finden. Wenn es jetzt darauf hinausgeht, dass ich gar keinen Führerschein mehr habe, dann muss ich andere Lösungen finden. Ist es halt immer schwierig, dass dann ein Berufstätiger dadurch Komplikationen hat, weiterhin in seinem Berufsleben tätig zu sein.
Nach über 6 Stunden ist die Kontrolle dann zu Ende. 234 Fahrzeuge sind gestoppt worden, sagt Sascha Erler.
Wir haben 13 Strafverfahren eingeleitet. Da ist alles dabei: Fahren ohne Führerschein oder halt wirklich klassisch Drogen am Steuer. Und dazu kommt noch eine Menge Ordnungswidrigkeiten, also die unterm Strafmaß gelegen haben, vor allen Dingen Alkohol am Steuer und ein paar Kleinigkeiten, technische Mängel.
Und mit diesem Ergebnis liegt man im Bundesdurchschnitt, sagt die Polizei.
Groß angelegte Polizeikontrolle heute auf der B169 bei Schwarzheide. Mit dabei Reporter Daniel Mastow. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg, wie immer auch in der ARD-Audiothek zu finden.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.